Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein. Mein Name ist Alex Weidmann. Ich bin seit letztem Sonntag Pastor der FEG Eggeri. Also für die nicht wissen, wo das ist dort, wo das Ländli ist. Das ist für Christen meistens ein bisschen einfacher, dann das zu lokalisieren. Ich war bis vor einigen Jahren Pastor der FEG Ephretikon, war dann Pastor der FEG Hengard und habe dann ein Abenteuer gestartet und bin in die USA gegangen, um dort meinen zweiten Master zu machen und auch meinen Doktortitel. Denn ich hoffe, ich werde damit bis Ende Jahr ungefähr fertig. Ich bin daneben noch zu 20% wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Stiftung für Religionspsychologie am Forschungsinstitut für Spiritualität und Gesundheit in Langenthal. Und das gibt insgesamt sehr viel zu tun. Ich möchte den Predigttext vorlesen, der steht in Jesaja Kapitel 43. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch die Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden, wenn ich mit vor allem Nichtchristen über den Glauben rede, ist eine sehr ähnliche Frage, die ich so vor kurzem bei einem Theologen gehört habe. Und zwar, wie kann es sein, dass man als Christ sagt, Gott ist Liebe, Gott ist gut, Gott meint es gut mit mir und mit dieser Welt. Und gleichzeitig sagt man, Gott regiert diese Welt. Gott hat diese Welt im Griff. Oder wie es im Lied von Joachim Neander noch heißt, der alles so herrlich regiert. Da kommt häufig dann die Aussage, ja, was ist es jetzt? Liebt Gott mich? Oder hat er diese Welt im Griff? Wenn ich in diese Welt hinausschaue, dann sehe ich also gar nicht, dass Gott gut ist. Oder ich sehe schlicht und einfach, dass Gott diese Welt nicht im Griff hat. Das ist eine der meistgestellten Fragen heute. Und das ist nicht eine neue Frage. Es ist eine alte Frage. Und der Prophet Jesaja sprach in eine Zeit hinein, als er dem Volk Israel sagen musste, hört einmal, es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr ins Exil nach Babel kommen. Da wird Jerusalem zerstört werden, die Königsfamilie und alle Geräte im Tempel werden verschleppt werden nach Babylon. Diese Zeit wird kommen, sie ist unabwendbar. Also es war nicht einfach so, dass Antibiotika und das Auto die Welt viel schlimmer gemacht haben, als sie früher war. Die Fragen waren damals schon da. Das Volk Israel weiß, ihm steht das bevor. Aber in diese Situation hinein gibt Jesaja ihnen eine Verheißung mit. Und Gott sagt, ich liebe euch und ihr dürft auch wissen, ich habe diese Welt im Griff, ich habe euer Schicksal in meiner Hand. Jesaja sagt zu Israel, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch die Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Jesaja spricht Gottes Volk, hört einmal, ihr braucht euch nicht zu fürchten, auch wenn euch sehr schwere Zeiten bevorstehen. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und er sagt ihnen, Volk Israel, ich kann euch zusichern, Gott liebt euch. Gott sagt euch, ich habe dich erlöst. Ursprünglich hat Gott Israel aus Ägypten erlöst und hat es zu seinem Volk gemacht. Und er sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er sagt, du gehörst mir, Volk Israel, ich liebe dich, du bist mein geliebtes Volk. Auch wenn du in sehr schwere Zeiten durchmachen wirst, du darfst dieses eine wissen, ich liebe dich. Und er geht noch weiter, er sagt dann, wie wird sich diese Liebe äußern? Er sagt, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Die Ströme sollen dich nicht ersäufen. Das erinnert an eine Geschichte aus dem Leben des Volkes Israel. Als Israel aus Ägypten zog, da war es so, dass das Volk Israel plötzlich ans Schilfmeer kam. Es war in der Falle. Und genau in diesem Moment entschied sich der Pharao, ich habe es mir anders überlegt. Nein, ich lasse dieses Volk nicht ziehen. Ich mache mit diesem Volk ein Ende. Und seine ganze Armee ging diesem Volk hinterher und verfolgte es. Und das Volk Israel dachte, unser letztes Stündlein hat geschlagen. Und in diese Situation hinein, da war es Gott, der das Volk Israel durch die Ströme hindurchgeführt hat und die Ströme und das Wasser haben sie nicht ersäuft. Also ganz im Gegensatz zu anderen Beteiligten. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Es war einmal ein kleiner Bub, der las die Bibel und dann las er die Bibel und dann las er und rief aus, Halleluja, Gott ist groß. Und da kam ein Atheist vorbei und hat ihm gesagt, ja, was ist jetzt? Wieso sagst du, Gott ist groß? Ich habe gelesen, dass das Volk Israel von Gott wunderbar durch das Schilfmeer geführt wurde. Und der Knabe überlegt sich noch ein bisschen und dann ruft er wieder aus, Halleluja, Gott ist groß. Und dann kommt der Atheist zu ihm und sagt, hör mal, die Wissenschaft hat herausgefunden, das Meer war dort nur etwa 20 Zentimeter tief. Und dann überlegt sich der Knabe das wieder und ruft wieder aus, Halleluja, Gott ist groß. Und dann kommt der Atheist, aber zum letzten Mal, jetzt habe ich es dir doch gesagt. Und dann sagt der Knabe, ja eben, also Gott hat nicht nur das Volk Israel durch die Wüste geführt, sondern er hat auch geschafft, die Armee des Pharaos in ein Meer zu ertränken, das nur 20 Zentimeter tief war. Das war die erste Begebenheit beim Volk Israel. Und die zweite Begebenheit war, da kamen sie an den Berg Sinai. Und dort wurde das Volk Israel Gott ungehorsam. Und als Strafe mussten sie 40 Jahre lang durch den Feuerofen der Wüste Sinai ziehen. Das heißt, im ersten Fall, das war eine Situation, die war absolut unverschuldet. Dafür konnte das Volk Israel nichts. Israel kam in eine Not und es hatte nichts falsch gemacht. Es hatte nicht den Pharao provoziert oder es war ungehorsam gegenüber Gott und trotzdem kam es in diese Not am Schilfmeer. Und dann gab es die zweite Situation, da waren sie Gott ungehorsam und deshalb mussten sie durch den Feuerofen hindurch. Das heißt, in unserem Leben, da gibt es Situationen, die sind sehr schwierig und für die können wir absolut nichts. Das kann eine Krankheit sein, das kann eine Not sein, irgendeine Art, das kann eine Arbeitslosigkeit sein. Man hat gut gearbeitet und plötzlich ist trotzdem die Firma pleite oder man wird wegrationalisiert. Das kann ein Gebrechen im Alter sein, was auch immer. Und dann gibt es Situationen, die wir im Leben zum Teil auch selbst verschulden. Da bekommen wir Probleme und die haben wir ein Stück weit selbst verursacht. Also das einfachste Beispiel: Es gibt eine Prüfung in der Schule und wir lernen nicht drauf. Vielleicht müssen nicht mehr alle Prüfungen schreiben, aber einfach ein Beispiel. Man kann sich durchaus selbst in Probleme bringen. Oder ich gebe mehr Geld aus, als ich einnehme. Irgendwann habe ich kein Geld mehr. Beides gibt es. Situationen, die sind selbstverschuldet und andere Situationen, die kommen einfach in unser Leben hinein. Und Gott sagt jetzt, was ich dir verspreche ist, egal ob was deine Situation ist, ob sie selbstverschuldet ist oder nicht, ich bin bei dir. Gott fragt nicht danach, hör mal, hast du selbstverschuldet, dass du in dieser Situation gekommen bist? Wenn ja, dann bist du auf dich selbst gestellt, sondern er sagt, ich bin bei dir. Und wenn eine Situation in unser Leben gekommen ist, für die wir nichts können, dann sagt Gott uns auch, und ich bin bei dir in dieser Situation. Ich trage dich hier durch. Selbst wenn du nur noch das Feuer spürst, selbst wenn du nur noch das Wasser spürst, wenn du nichts mehr von Gott spürst, wenn alle Erfahrungen, die du in der Vergangenheit mit Gott gemacht hast, verdampft sind, Gott verspricht dir, ich bin da, ich bin bei dir, ich liebe dich. Und jetzt für die Situation ist es sehr wichtig, dass zwei Dinge da sind. Erstens zu wissen, Gott liebt mich, Gott meint es gut mit mir. Und zweitens, Gott hat diese Welt im Griff. Weil sonst kann Gott uns nicht helfen. Gott würde uns nicht helfen, wenn er es nicht gut mit uns meinen würde und uns nicht lieben würde. Aber andererseits, Gott könnte uns nicht helfen, wenn er diese Welt nicht im Griff hätte. Es gibt manchmal Leute, die wollen Gott in Schutz nehmen und sagen, also Gott hat leider deine Situation auch nicht im Griff und darum kannst du ihm keine Vorwürfe machen. Leider ist das dann auch so, Gott kann dir auch nicht helfen, wenn Gott die Welt nicht im Griff hat. Gott lässt manchmal schwere Situationen in unserem Leben zu. Und dennoch dürfen wir wissen, er liebt uns über alles und er ist es, der diese Welt im Griff hat. Und wo wir das am besten sehen, ist bei Jesus selber. Er selber hat ein perfektes Leben gelebt. Er hat alle guten Taten vollbracht, die man hätte tun können. Und dennoch am Ende endete am Kreuz auf Golgatha. Das war wirklich Wasser. Und das war wirklich Feuer. Aber nicht, was er verdient hätte, sondern das, was wir verdient hätten. Und wenn wir an Jesus glauben, dann dürfen wir eines wissen. Er, der am Kreuz gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist es, der uns versteht. Nicht ein Gott, der ferne ist und nicht weiß, was Leiden ist, sondern ein Gott, der weiß, was die Situation aus Wasser und Feuer in meinem Leben ist. Ein Gott, der mich versteht in dieser Situation. Aber ein Gott, der wirklich mit mir durch diese Situation hindurchkommt und sagt, ich bin bei dir, ich habe diese Welt im Griff. Und wenn wir wie Jesus manchmal vielleicht das Gefühl haben, wieso hat Gott mich verlassen? Oder wieso hat Gott diese Welt verlassen? Wieso sieht es so aus, wie die Welt aussieht? Wenn ich so in die Welt hinausschaue, also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, es ist wirklich nur Feuer und Wasser. Wenn ich nur in der Zeitung lese, was in Wahlen geschieht, was die gewaltigen Flüchtlingsströme, die uns vor einigen Jahren zu uns gekommen sind, das und was die Leute beschäftigt haben, hat Gott die Welt im Griff? Liebt er uns? Und Desires Antwort ist, ja, ich liebe euch über alles. Ihr seid mein Volk. Und ihr dürft wissen, ich bin bei euch. Ich habe es im Griff. Und er geht dann weiter und sagt, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner Stadt, weil du in meinen Augen teuer und herrlich bist und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Gott sagt jetzt konkret, wie hat er diese Welt im Griff und inwieweit hat er diese Welt im Griff? Er sagt zum Volk Israel, ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Also es ist so, Ägypten, das kennen wir noch, was ist das? Kusch ist im heutigen Äthiopien und Seba, nicht zu verwechseln mit Saba, wo die Königin herkommt. Das war auch ein Teil im heutigen Äthiopien. Also Gott sagt, ich mache ein Geschäft. Ich werde mein Volk Israel aus dem babylonischen Exil befreien und als Lösegeld, einfach als Ausgleich, damit es fair ist, gebe ich Äthiopien und Ägypten. Also die beiden Länder sind ein bisschen größer als Israel. Und der Prophet Jesaja führt es in Jesaja 45, zwei Kapitel später, ein bisschen noch genauer aus, wie Gott sich das vorstellt. Und er sagt, es wird einmal einen König geben, der wird Kyros heißen, und mit dem mache ich diesen Deal. Du lässt mein Volk Israel zurück aus dem babylonischen Exil, und dafür gebe ich dir Äthiopien und Ägypten. Und dieser Kyros, das war ein persischer König, das ist der heutige Iran. Also das ist recht weit vom heutigen Iran, Kusch und Seba, Ägypten, das ist sehr, sehr weit. Das war das Ende der damalig bekannten Welt. Was sagt Gott? Ich will, dass dieser Kyros mein Volk freilässt, damit dies geschieht, werde ich ihm die Herrschaft über die ganze bekannte Erde geben. Es ging so weit, dass man damals von Kyros als dem König der Könige anfing zu reden. Kennt ihr sonst noch einen, der diesen Titel hat? So groß und so mächtig war Kyros. Er sagt, ich habe diese Welt im Griff. Ich kann das so führen, dass Jahrhunderte später nach Jesaja ein König auftreten wird, der wird mein Volk Israel freilassen. Und ich sage euch jetzt noch genau, wie dieser König heißt. Einfach damit ihr wisst, ich bin der lebendige Gott, der diese Welt im Griff hat. Ich bin kein toter Götze. Ich habe diese Welt im Griff. Was hat es mit diesem Kyrus auf sich gehabt? Wie hat Gott ihn gebraucht? Dieser Kyrus ist sehr gut dokumentiert. Wir kennen ihn von den Griechen her. Griechische Historiker haben über den geschrieben. Wir haben Dinge, die hat er selbst geschrieben. Die Bibel ist auch noch so nett und sagt uns auch noch einige Dinge über ihn. Was hat es mit diesem Kyrus auf sich? Dieser Kyrus war ein sehr frommer, sehr religiöser Mann. Und zwar, er hatte ein Motto. Ich möchte mit allen Göttern, die es gibt, auf gutem Fuß stehen. Ich möchte nicht, dass irgendein Gott beleidigt oder gekränkt von mir ist. Ich möchte wirklich mit allen Göttern gut auskommen. Also wenn er ins Gebiet der Assyrer kam, die griechischen Historiker beschreiben, dass er vorher extra nachgefragt hat bei den Göttern, den Assyrern. Wahrscheinlich musste da leider dafür ein Tier sterben und seine Leber spenden, um zu fragen, darf ich in euer Gebiet hinein? Und ich würde dann auch schauen, dass euch die rechten Opfer bekommt, das läuft gut. Und ich habe sowieso den Eindruck, das läuft bei euch nicht so gut, also ich würde das besser machen. Ihr bekommt dann ein bisschen mehr Opfer. Ja, und die Götter der Assyrer haben dann gesagt, ja, du darfst bei uns rein. Und auch, wir kennen eine andere Inschrift von ihm, da hat er gesagt, Marduk, der Gott der Babylonier, er hat zu mir geredet und er hat mir gesagt, ich habe dich vom Ende der Erde ergriffen und ich gebe dir meine Stadt Babylon. Denn der jetzige König, der ist von mir abgefallen, der ist mir untreu, ich möchte, dass du dort wieder zum Rechten schaust. Schreibt Kyrus selber. Und das war ihm ein großes Anliegen. Ich möchte doch mit jeder Gottheit auf gutem Fuß stehen. Und Jesaja sagt selber, dieser Mann, dieser Kyrus, das war kein wirklicher Gläubiger. Jesaja 45 sagt, Jesaja, Gott sagt zu Kyrus, obwohl du mich nicht kanntest, gab ich dir Ehrennamen. Das heißt, das ist kein wahrer Gläubiger. Und dennoch, er sagt, Kyrus sagt im Esra-Buch, Jahwe, der Gott Israels, er hat zu mir geredet und er hat mir befohlen, dass ich sein Volk freilassen soll und dass ich den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen lassen soll. Und er hat dann sogar dafür das Geld gegeben. Und jetzt sagen gewisse heute zynisch, ja, also das ist was von Kyrus. Das war alles ein Propagandatrick. Aber damals war das den Leuten durchaus ernst. Ein Beispiel, nur aus dem Neuen Testament zu nehmen, Paulus kommt einmal und findet in Athen und einen Altar, da steht drauf, dem unbekannten Gott. Es war damals so, es gab eine Pest in Ausbruch in Athen und als es durch war, hat man für alle Götter Altäre gebraucht, um sicherzustellen, das kommt nicht mehr vor. Und dann hat man gedacht, okay, jetzt haben wir für alle Götter Altär gebaut. Was ist, wenn wir einen vergessen haben? Und dann haben sie extra einen Altar gebaut, den unbekannten Göttern, damit sich ja alle Götter wertgeschätzt fühlen. Ich habe das eigentlich in der Pastorenausbildung so mal gelernt, man muss immer den Leuten verdanken, was sie in der Gemeinde machen, sonst machen sie irgendwann nichts mehr. Und im Grunde genommen ist das genau der gleiche Gedanke, dass sich alle wertgeschätzt fühlen. Und dann einfach sonst noch alle, die man irgendwie vergessen hat oder man kann ja nicht alle erwähnen und alle, die sonst noch mitgeholfen haben, jetzt einfach auf Götter übertragen. Also das war diesen Leuten sehr, sehr ernst. Und dieser Kyrus hat nicht an Gott geglaubt, aber als Gott zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ich möchte, dass du meinen Tempel wieder aufbaust, hat dieser König gedacht, das ist vernünftig, ich mache das. Diese Gottheit kontrolliert die Landbrücke zwischen Afrika und Asien. Das ist strategisch wichtig. Mit dieser Gottheit möchte ich gerne auf gutem Fuß stehen. Ich finanziere diese Gottheit, den Tempel. Ich finanziere sowieso schon Tempel für andere Götter. Ein Tempel mehr macht es nichts und diese Gottheit scheint geografisch wichtig. Und er war auch offen dafür, dass Götter zu ihm geredet haben. Darum hat er das gemacht. Was heißt, zeigt das? Gott hat diese Welt wirklich im Griff. Er kann Leute brauchen im Weltgeschehen. Er hat es so im Griff, nicht nur, dass er 200 Jahre im Voraus sagen kann, wer wird an der Macht sein. Er weiß also auch, wer in die nächsten amerikanischen Wahlen gewinnt. Er hat diese Welt wirklich im Griff und er regiert diese Welt so, dass es zugunsten seines Volkes ist. Das heißt, Gott hat ein Prinzip. Er möchte, dass sein Volk wächst und gedeiht. Und das ist heute seine Gemeinde. Er sagt, ich regiere zugunsten meines Volkes, das ich liebe. Das ist ein Prinzip, das wir sehen. Manchmal spüren wir es nicht und manchmal fühlen wir es nicht. Manchmal braucht er Leute, die ihn kennen. Manchmal braucht er Leute, die ihn nicht kennen, wie der Kyrus, aber die seinem Volk sehr wohlgesonnen sind und die offen sind für sein Reden, ob direkt oder indirekt. Und manchmal braucht er auch Leute, die sich ihm widersetzen. Sogar indem sie sich ihm widersetzen, gebraucht er sie. Ich habe einmal das live erlebt von einem chinesischen Mitdoktoranden in den USA. Der hat mir gesagt, also ich bin eigentlich Gott sehr dankbar für Mao. Und da habe ich zuerst mal ein bisschen blöd reingeschaut. Und dann hat er gesagt, nein, nichts, ich meine es nicht so. Wir sind ja jetzt noch in einem großen Elend. Aber was Mao gemacht hat, ist, er hat die ausländischen Missionare aus China rausgeworfen und als Folge davon wurde das Christentum in China wirklich chinesisch und ist heute fast 100-mal so groß wie damals. Also es war ein massiver Wachstumsfaktor. Das hat man damals nicht gesehen. Wieso und warum muss es so sein? Jemand, der sich ihm widersetzt hat. Natürlich hätten wir es lieber, wenn wir einen Kyrus haben. Das ist immer schön. Wenn plötzlich der Bundesrat käme und sagt, wir finanzieren ab sofort das Budget von allen Freikirchen. Das ist ungefähr das, was der Kyrus da macht. Da müsstet ihr nicht so Geld sammeln für die neuen Räume. Das wäre einfacher, oder? Und Gott sagt, ich regiere diese Welt zugunsten meines Volkes. Und er sagt, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her, und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Gott sagt, ich regiere diese Welt, ich habe sie im Griff und ich habe ein Ziel mit dieser Welt. Ich möchte, dass mein Volk aus dem babylonischen Exil gesammelt wird. Er sagt, ich möchte mein Volk sammeln von Ost und West, von Norden und Süden. Und das ist damals so passiert und Gott hat diesen Kyrus dafür gewaltig gebraucht. Aber Gott sammelt sich auch heute ein Volk aus allen Völkern zu seiner Ehre. Das ist seine Gemeinde. Die Gemeinde von Jesus Christus besteht aus Menschen von allen Völkern. Von Norden, Süden, Osten oder Westen. Wir hatten einmal einen englischen Literaturprofessor eingeladen, ein Doktorandenkolloquium bei uns in den USA. Und dann war dieser Professor plötzlich sehr erstaunt, weil da sah er sehr viele chinesische und koreanische Doktoranden, also ungefähr 50%. Und da hat er einen Koreaner gefragt, aber wieso sind Sie denn hier? Sie sind doch nicht Christ, Sie sind doch Buddhist, wieso sind Sie hier an einer christlichen Schule und studieren Theologie? Und dann war dieser Koreaner ein bisschen verdutzt und hat uns dann später gefragt, ja, wieso hat er da mich gefragt? Also ich bin doch Christi der vierten Generation und bei uns gibt es ja fast schon mehr Christen als Buddhisten. Wieso müsste ich denn Buddhist sein? Aber das war einfach so, dass dieser englische Professor hat gedacht, also wenn du Asiate bist, dann kannst du ja nicht gleichzeitig Christ sein. Und er hat das noch nicht mitbekommen, dass es inzwischen außerhalb Europas und den USA weitaus mehr Christen gibt als innerhalb. Weil Gott hat etwas versprochen. Er will sein Volk sammeln. Und Gott hat einmal, als der Apostel Paulus in Korinth war, hat Gott zu Paulus geredet und hat gesagt, fürchte dich nicht, rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und damals gab es also noch keine Christen in Korinth und ein paar Juden das schon. Aber Paulus hätte sich fragen können, ja, wo ist denn dieses Volk? Ich sehe gar nichts. Also ich will jetzt eine Gemeindearbeit starten, also die sind ja gar noch nicht vorhanden. Und Gott meint aber in diesem Zusammenhang, nein, nein, ich meine die, die zum Glauben kommen werden. Mein Volk, das ich aus allen Völkern sammeln will. Das ist ein Werk, das Gott ausführt, nicht etwas, das wir machen. Gott sagt, ich stehe dahinter, ich regiere diese Welt und ich regiere diese Welt so, dass letztlich mein Volk von Norden, Süden, Osten und Westen aus allen Völkern gesammelt wird. Wenn ihr euch fragt, wieso sieht diese Welt so aus, wie sie ist, manchmal erkennen wir den Sinn nicht dahinter, aber wir wissen, wieso, dass Gott sie so regiert, wie er sie regiert. Sein Prinzip ist, ich möchte, dass meine Gemeinde gebaut wird. Und manchmal sehen wir es in der unmittelbaren Situation nicht. Es gibt ja diese Schachspieler, die können einfach, die sehen einfach, okay, Schachmatt in 9 Zügen, ich spiele nicht mehr mit dir weiter. Und vielleicht, ich würde das noch nicht sehen. Ich hätte da nicht die Hoffnung, ich könnte noch gewinnen. Aber Gott ist so, dass er sagt, Teufel, du bist Schachmatt in 1792 Zügen. Und der sieht das vielleicht auch noch nicht, aber Gott sieht es und sagt, ich will mein Volk sammeln, ich will meine Gemeinde bauen. Und er beteiligt uns an diesem großen Auftrag. Wenn wir Gott manchmal nicht verstehen, wenn wir manchmal entmutigt sind. Ich will auch jetzt gar nicht sagen, was genau musst du tun? Was kannst du beitragen? Ich bin mir gewiss, das wird dir auch in anderen Predigten ab und zu gesagt. Es kann auch Gebet sein oder irgendetwas, aber der Bau der Gemeinde von Jesus ist etwas, was Gott macht und nicht wir machen. Etwas, wohinter Gott steht. Gott braucht uns nicht dafür, aber er möchte uns dafür gebrauchen. Und Gott sagt, letztlich wird das erfolgreich haben. Wird das Erfolg haben. Ich habe diese Welt im Griff. Ich habe dein Leben im Griff. Und ich weiß, was ich mache. Und darum wird letztlich auch der Bau der Gemeinde das sein, was Ewigkeitswert hat und was bleibt. Das, was noch da ist. Selbst dann, wenn alles andere in Trümmern liegt, das Reich von Kyros, das liegt in Trümmern, er musste Gott dienen, aber Gottes Volk ist immer noch hier und Gott verfolgt immer noch seine Ziele mit dieser Welt. Und Gott kommt mit dieser Welt effektiv ans Ziel. Ich möchte noch einmal zusammenfassen, was ich gesagt habe. Gott sagt, ich liebe dich und ich habe dein Leben und diese Welt im Griff. Ob verschuldete, selbstverschuldete oder unverschuldete Not in dein Leben kommt, ich liebe dich und ich bin bei dir und ich helfe dir hierdurch. Er sagt weiter, ich habe diese Welt im Griff. Ich brauche Leute, die mich kennen. Ich brauche Leute, die mich nicht kennen, aber mir wohlgesonnen sind. Und ich brauche sogar Leute, die mich aktiv bekämpfen, um meine Ziele mit dieser Welt voranzubringen. Und egal wie diese Welt aussieht, ich habe sie im Griff und ich weiß, was ich tue. Und letztlich, Gott ist es, der sich ein Volk aus allen Völkern sammelt, der sagt, von Norden, Süden, Osten und Westen will ich mir ein Volk zu meiner Ehre sammeln. Er beteiligt uns an diesem Auftrag, seine Gemeinde zu bauen. Und dieser Auftrag hat ein Ziel, dass am Ende Gott geehrt wird. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken für diesen Text von Jesaja, dass hier wirklich uns klar gesagt wird. Du liebst uns, aber gleichzeitig, du hast diese Welt wirklich im Griff. Und ich möchte dir danken für diese Perspektive, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, wenn wir es nicht sehen, wenn wir es nicht nachvollziehen können. Aber dennoch ist es deine Wahrheit und wir dürfen darauf vertrauen und am Ende sehen, du bist es wirklich, der unser Leben und die Welt im Griff hat. Amen.